Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Moin Moin und herzlich willkommen bei Leinwandliebe, eurem Filmstarts-Podcast. Heute zu einer neuen Ausgabe von Deutsches Kino ist doch geil, mein Lieblingsformat hier. Und normalerweise fangen wir ja hier immer so an, dass erstmal zwei von uns darüber quatschen, wie wir den Film des Monats denn fanden und wer denn da gleich zu Besuch kommt und so weiter. Aber jetzt ist Björn dolle krank und liegt zu Hause. Deswegen habe ich die Laura Labs, die Regisseurin von Rote Sterne, über dem Feld jetzt schon da.
Und jetzt musst du dir überlegen, ob du dich noch traust zu sagen, wie du den Film fandest.
Ja, ja, das ist das Gute an Deutsches Kino, ist doch geil, wir laden euch ja gar nicht ein oder suchen den Film ja gar nicht aus, wenn wir ihn nicht geil fanden. Das wäre ja schon kontraproduktiv.
Bin ich ja erleichtert.
Du musst dir jetzt überlegen, ob du gleich die Wahrheit sagst, wie du ihn findest. Denn genau, also normalerweise würde ich jetzt ja mit Björn erstmal kurz sagen, worum es geht. Das kann ich auch. Das mache ich jetzt. Also Rote Sterne überm Feld. Ein Debüt-Langfilm von dir, Laura. Genau, hatte dieses Jahr beim Max-Ophüls-Preis Premiere, gab danach auch einen schönen Hype direkt, Kritikerpreis gewonnen. Und es geht grob gesagt, das ist nicht ganz einfach bei diesem Film, weil da sehr, sehr viel drin steckt. Also da musste offenbar eine Menge raus. Aber es geht grob gesagt um Tine, eine Berliner Aktivistin. Nein, gar nicht Berliner, die kommt aus Bad Kleinen ursprünglich, aber sie ist jetzt in Berlin aktiv und mit ihrer Crew besteigt sie eines Nachts den Reichstag, um dort rote Fahnen zu hissen. Und das findet die Bundespolizei nicht so geil. Und deswegen werden die dann so ein bisschen gejagt. Und sie flüchtet in ihre Heimat nach Bad Kleinen zu ihrem Vater, um da so ein bisschen low zu liegen, solange das in Berlin alle nach ihnen suchen. Und zum einen hängt sie dann da ab, trifft ihre, was weiß ich, Jugendfreunde wieder, schaut mal so ein bisschen, wie das jetzt noch so ist, wenn man die Berliner Luft geschnuppert hat, ob das dann zu Hause nicht alles total merkwürdig wirkt, wenn man da nochmal vorbeischaut und das vielleicht auch alles ein bisschen provinziell ist oder vielleicht auch nicht. Und gleichzeitig fließen aber auf einmal in dem Moment, wo sie da ankommen, auch ganz viele frühere Ereignisse ihrer Heimat auf einmal mit in diese Geschichte ein, also der RAF-Zugriff von 1993, wo dort am Bahnhof 2 oder 3 Menschen erschossen wurden. Da gibt es ja auch unfassbar viele Verschwörungstheorien zu dem Thema. Dann haben wir Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt da so eine möglicherweise eine SS-Verschwörung. Es werden sehr berührende Geschichten von Kriegsdienstverweigerern von damals ausgegraben. Es geht darum, wie die westdeutschen Anzugträger nach der Wende den Leuten die LPG weggenommen haben für einen Apfel und ein Ei und das fanden die auch nicht so toll, ist auch sehr traurig. Und es wird noch eine Moorleiche gefunden, wo man nicht weiß, ob die jetzt 100 Jahre oder 1000 Jahre alt ist, zumindest zu Beginn. Und all das fließt ineinander und ist sehr aufregend. Und wenn man jetzt schon glaubt, dass die Geschichte sozusagen schon sehr viel in sich birgt, da sind wir noch nicht mal zur Machart gekommen, denn von einer Machart zu sprechen wäre auch schon eine Untertreibung, es sind ein paar mehr. Also was da an formellen Ideen noch alles drinsteckt, es gibt Schwarz-Weiß, es gibt Farbe, es gibt
Vicho.
Jede Menge anderes Zeug, es gibt Computerspieleinflüsse, in der Musik vor allen Dingen, es gibt, es gibt eigentlich alles.
Ja, so beantworte ich übrigens auch immer die Frage, worum geht's in dem Film? Ich sage, es ist ein Film über die letzten 100 Jahre der deutschen Geschichte. Und dann muss ich mir diese Mühe, die du dir jetzt hier wunderbar gemacht hast, gar nicht machen und das so im Einzelnen erzählen. Aber ich glaube, so wie du es gesagt hast, kann man es sich etwas besser vorstellen. Interessanterweise, du bist jetzt von der Hauptfigur ausgegangen und natürlich, es gibt eine Hauptfigur und die führt auch durch den Film, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es wirklich ein Film über Tine ist oder ob Tine nicht mehr wie so ein Touristenführer ist, der mit uns diese verschiedenen Zeitreisen unternimmt und diese verschiedenen Einflüsse, die du gerade geschildert hast, für uns so zusammenhält.
Das Tolle ist, das Wort Touristenführer hat man nicht so oft in seinem Leben. Also ich benutze es selten und ich habe es mir in meinen Notizen und ich habe nur 2 Seiten, davon steht das Wort auch noch, aber in einem anderen Zusammenhang kommen wir noch hin. Also so ein bisschen so für später.
Wunderbar.
Genau. Ja, also ich fand den super. Ich habe den beim Achtung Berlin Film Festival gesehen, im April, glaube ich. Und hat mich, also da habe ich schon gehört, dass der ziemlich gut sein soll. Die Filmstaatskritik war da auch schon online von meinem Kollegen Michael Mainz. Der hatte den beim Max Ophüls Press Festival direkt gesehen. Ja. Ich war also schon, bin schon mit der Erwartung da rein, dass mir das ganz gut gefallen könnte. Aber das hat mich dann im besten Sinne überfordert und mitgerissen. Und deswegen, ja, also ich habe dann 4,5 von 5 Sternen gegeben, was sehr viel ist. Ja, also wenn man irgendwie sagt, dass das deutsche Kino ab und zu mal ein bisschen feige ist oder so, dann sollte man das hier gucken. Also da ist wirklich alles drin. Also wenn man ihm überhaupt einen Vorwurf machen will, dann, dass er überladen ist. Aber ich glaube, das ist sogar fast mehr Konzept. Das war schon die Idee dahinter. Also das war dann kein Unfall.
Das war durchaus die Idee. Wo fange ich an? Wenn du mich jetzt fragst, wie finde ich selber meinen Film?
Ja, das tue ich. Ganz frech. Und du musst auch eine Sternewertung geben.
Dazu komme ich gleich. Man sieht ja im Herstellungsprozess den eigenen Film wahnsinnig oft. Und irgendwann siehst du nicht mehr deinen eigenen Film, sondern du siehst eine Kette von Fehlern. Also die Sachen, die einfach nicht richtig geklappt haben oder an denen du noch bastelst und wo du noch versuchst, was zu verändern. Und das heißt, ich habe überhaupt keinen Abstand mehr zu dem Film. Aber ich habe dann irgendwann mal, als er relativ fertig war, das Drehbuch nochmal gelesen und habe gemerkt, dass die Bilder, die mir beim Lesen in den Kopf kommen und die Bilder, die am Ende den Film machen, sehr nah aneinander sind. Und das hat mich irgendwie stolz gemacht oder das hat mich gefreut. Da dachte ich, ah ja, du bist an deiner Idee dran geblieben und hast wirklich versucht, das umzusetzen. Ob das jetzt deswegen heißt, dass der Film genial ist und ob das also meine Ideen im Umkehrschluss genial waren, das muss ich wirklich anderen überlassen zu entscheiden. Natürlich ist der Film, hat der eine Fülle, könnte auch sagen, also neulich haben wir den bei uns auf dem Dorf gezeigt, wo wir ihn auch gedreht haben und da meinte einer aus dem Publikum, dein Film ist eine Zumutung. Das ist er auch, aber das war auch Teil des Konzepts, genau wie du sagst. Das war natürlich die Idee, eben nicht nur eine Geschichte zu erzählen, man hätte jetzt auch zum Beispiel nur über die LPG erzählen können, sondern diese Fülle von Geschichten als Gleichzeitigkeit von uns umgebender Geschichte zu erzählen und daher vielleicht dieses etwas Überbordende, was der Film hat, aber das war gewählt.
Und apropos Gleichzeitigkeit, habe ich gerade vorgestern auf bild.de entdeckt, die ganz große Überschrift, Windrad kracht auf Acker. Habt ihr nichts mit zu tun oder hat euer Film da jetzt schon eine gewisse Bewegung losgetreten? Du. Weil das ist ja schon das finale Bild des Films, ist, um es mal kurz zu sagen, ein brennendes Windrad, das auf einen Acker gekracht ist.
Also ich sage es mal so, die Ästhetische Linke, das ist ja diese Aktivistengruppe aus meinem Film, die melden sich gelegentlich noch mit Bekennerschreiben bei uns und wir geben die dann auch an die Öffentlichkeit weiter. Also da ist jetzt zum Kinostart auch noch was zu erwarten. Tatsächlich habe ich das in letzter Zeit öfter mal zur Kenntnis genommen, zum Beispiel als die Anschläge auf das Tesla-Werk vor 1,5 Jahren verübt wurden von der Vulkan-Gruppe, aber auch als die Anschläge auf die Berliner Stromversorgung verübt wurden, dass linke Gruppen sich da einem gewissen Vokabular bedienen, was der Ästhetischen Linken recht ähnlich ist. Ob die sich jetzt bei uns eine Scheibe abgeschnitten haben oder wir bei ihnen, sei mal dahingestellt.
Ja. Aber es ist irgendwie, das ist so ein absoluter, wir leben in der Matrix-Film gerade für mich. Weil zum einen, ich fahre nächste Woche zu den nordischen Filmtagen. Ja. Und weil ja die Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg gerade eine Katastrophe ist, ist es für mich schneller, Regionalbahn zu fahren. Und ich steige in Bad Klein um.
Dann pass bloß auf.
Und als ich das meinem Vater erzählt habe, hat der sofort auch die ganze Raff-Geschichte dann so aus seiner Erinnerung erzählt, ohne dass ich ihn danach gefragt habe. Am nächsten Tag habe ich dann Rote Sterne nochmal geguckt. Und da habe ich auch, das war nämlich auch so, wenn man bei dir dann mal so anfängt, dich zu recherchieren, weil ich kannte deinen Film, aber dich nicht, da ist ja echt so ein Kaninchenbau, ne? Also ich finde ja ganz gut, dass in deinem du bist jemand in dem Alter, den ersten Film zu machen, ist jetzt nicht so wahnsinnig früh, das ist okay. Das ist nicht so wie bei 23-Jährigen, wo ich sofort aus dem Fenster springen will, wenn die den ersten Film drehen und ich denke, mit 42 habe ich noch nichts auf die Kette gebracht. Aber bei dir gibt's ja noch so viel anderes, dass ich dann auch sofort geglaubt habe, dass du die andere Laura Loves, die es da draußen gibt, auch noch bist. Das hat für mich zusammengefasst. Und dann ist die nämlich eine Computerspielforscherin, die andere Laura Loves. Und dann gucke ich am nächsten Tag deinen Film und da hatte ich das Missverständnis noch nicht aufgeklärt. Da stand bei mir noch alles als eine Person zusammen. Und dann gibt es ja dieses ganz mitreißende Musikthema in deinem Film. Mhm. Und das wird dann direkt in so Computerspielklängen geremixed, den ganzen Film durch. Und das ist, glaube ich, auch das Letzte, was man nach dem Abspann hört. Und das passte perfekt zu dieser falschen Laura Loves dazu. Das war alles, das hat alles zusammengepasst.
Also die falsche Laura Loves müssen wir hier mal an dieser Stelle ganz Markus Lanz grüßen. Grüße gehen raus. Wir haben uns nämlich schon gefunden, weil die arme Falsche, die natürlich eine richtige, auch Laura Loves ist, oft E-Mails für mich bekommt und sie mir dann weiterleitet. Und wir haben uns schon persönlich getroffen und mögen uns sehr. Und jetzt verrate ich dir doch noch ein Geheimnis. Die Idee für meinen Film, also wir haben ja diesen Mecklenburger Hof, der durch die verschiedenen Zeiten reist. Und das gleiche Haus erscheint in, also einmal in der Gegenwart, einmal in der DDR-Zeit, in den 90er Jahren, kurz nach der Wiedervereinigung und im Zweiten Weltkrieg. Und das ist von einem Computerspiel geklaut, nämlich von LucasArts Day of the Tentacle. Falls jemand das noch aus seiner Kindheit kennt, drei Teenager, ein Haus, der eine ist in der Gegenwart, der andere reist 300 Jahre in die Vergangenheit und der andere 300 Jahre in die Zukunft.
Und ich spiele gerade mit einem meiner besten Freunde Maniac Mansion.
Ja.
Also der Vorgänger, den man in Day of the Tentacle auch an einem Spielautomaten spielen kann.
Ganz genau. Oh Gott, du bist wirklich und in der Matrix.
Es geht, ja genau, und man spült sich gegenseitig Gegenstände über die Jahrhunderte durch eine Toilette zu.
Und so ein bisschen Anleihen davon gibt es ja in Rote Sterne auch, denn es werden ja dann eben zum Beispiel Briefe von Rudi aus der Weltkriegszeit in der Gegenwart wieder aufgespürt und es passiert wie eine kleine Kontaktaufnahme über diese Briefe. Also ein kleines Zeitreiseelement hat der Film ja auch.
Der Film, das weiß ich noch, weil ich habe das als Jugendlicher, hatte ich eine Demo-Version. Und das konnte man so lange spielen, bis der Kopierschutz kommt.
Ja.
Und der Kopierschutz ist die Bauanleitung für diese Zeitreisetoilette. Da muss man so 4, 5 Sachen zusammenmixen in genau der richtigen, also sozusagen 3 davon, 5 davon. Da muss man dann in der Anleitung auf der richtigen Seite gucken. Und ich hatte die aber nicht. Und dann habe ich wirklich, ich glaube, 12 Stunden lang alle Möglichkeiten durchprobiert. Und dann konnte ich das Spiel umsonst spielen.
Oh, das zeichnet dich wirklich aus. Glückwunsch. Und guck mal, so eine Art Chrono John gibt's ja in Rote Sterne. Das ist eben dieser tote Kaminschacht, über den die sich dann über die Zeit, da kommt dann, taucht auch der Stahlhelm nochmal auf und so. Aber ganz kurz vielleicht noch einen halben ernsten Satz zu dieser Frage mit dem, also wie der Film doch immer wieder von gegenwärtigen Ereignissen eingeholt wird. Wir haben ja 10 Jahre an dem Film gearbeitet, ne? Von der ersten Idee bis jetzt zu seinem Kinostart. Und da hat manches Mal die Realität das, was da in der Fiktion steht, eingeholt. Also und auch nicht immer unbedingt zum Guten. Also die roten Fahnen auf dem Reichstag, die haben für mich natürlich in erster Linie was mit einer kommunistischen Idee zu tun. Aber als der Krieg Russlands begann, bekamen die ein bisschen auch so eine andere Konnotation, die mir jetzt gar nicht so lieb war. Aber es gab auch, also zum Beispiel diese Reichsbürger, die den Reichstag gestürmt haben mit Deutschlandfahnen. Das war natürlich auch heikel. Es gab aber auch interessante Schnittmengen, die Jagd nach Daniela Klette, also einer der letzten Verbliebenen der RAF, die dann einen Sommer lang die Republik in Unruhe versetzt hat, oder eben diese Anschläge aufs Tesla-Werk von linken Gruppen. Was manchmal dachte ich, oh Gott, jetzt passiert sowas, muss ich jetzt mein Drehbuch ändern, was mache ich? Aber irgendwie dachte ich, nee, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn dem Film diese Überkreuzungen durch die Gegenwart, durch die sogenannte Realität passieren, weil das ja bedeutet, dass er sich an neuralgische Stellen unserer Gesellschaft, unserer Gegenwart vorwagt. Und dann ist das vielleicht einfach ein Beweis dafür.
Jetzt würden 20 meiner späteren Fragen genau zu dieser passen. Deswegen muss ich mich jetzt erstmal entscheiden, welche ich nehme. Aber erstmal ganz matter-of-fact-mäßig, weil du schon über den Bundestag geredet hast.
Ja.
Hanna war mal zur Full Disclosure. Deine Hauptdarstellerin Hanna war gestern hier. Und deswegen weiß ich schon ganz viele geheime Sachen, von denen du nicht weißt, dass ich sie weiß. Also weiß ich, dass ihr nicht auf dem Reichstag wart, sondern 2 Häuser weiter, so dass die Skyline ungefähr gleich aussieht. Ne?
Vielleicht wusste Hanna ja nur nicht, dass wir auf dem Reichstag waren.
Das war nämlich meine Frage, weil das war natürlich meine Frage an sie. Also wie sehr ihr das sozusagen bereut, es nicht zumindest versucht zu haben, da nachts raufzustürmen.
Wir haben das ganz anders gemacht. Wir haben beim Reichstag angefragt, ob wir rote Fahnen hissen dürfen, die am Nähe sagt. Und da habe ich gar nicht verstanden, wieso. Genau, und dann
gab es nicht die Idee, damit so Greenscreen, also mit grünen Fahnen das zu machen und dann hinterher die Fahnenfarbe zu ändern.
So haben wir es ja gemacht. Also wir haben einfach die tatsächlichen Fahnen genommen und die Farbe geändert. Das geht mittlerweile auch mit sehr viel Geduld und so ist es passiert.
Aber jetzt können wir nämlich die anderen Sachen auch noch vorziehen, bevor wir dann wieder am Anfang anfangen.
Bitte.
Wo du schon sagst, dass alles da von realen Ereignissen überholt würde, können wir ja Lindemann mal ein bisschen vorziehen. Das war nach dem Dreh, oder? Dass das alles so hochgekocht ist. Also nur ganz kurz zur Info für die da draußen. Rammstein-Sänger Lindemann spielt bei dir den Erlkönig. Ich sag mal, der ist, ich weiß es nicht, 30 Sekunden auf der Leinwand zu sehen?
70 sind es, glaube ich.
70, okay, also nicht so sonderlich lang. Und dann ist das Ganze aber sozusagen, das hochgekocht war dann danach. Wie war das mit den ersten Bildschlagzeilen, wenn man weiß, wann hat den jetzt in seinem Film?
Das war natürlich für uns erstmal eine schwierige Situation, weil, also natürlich war die Idee, Till Lindemann für diese Rolle zu besetzen, als eine Art Provokation gemeint, aber nun ging die Provokation in eine ganz andere Richtung, die eigentlich mit dem Film nicht so viel zu tun hatte oder auf die wir nicht unbedingt aus waren. Aber ich kann vielleicht mal erklären, warum wir ihn besetzt haben. Also Till Lindemann ist ja auch aus dieser Gegend, aus der sich ja überhaupt der Film speist. Also ganz viele, die auch auftauchen in dem Film, die mitgemacht haben, kommen wirklich aus der Gegend und er eben auch. Und abgesehen davon ist Rammstein natürlich eine der ostdeutschen Erfolgsgeschichten, was ich auch für unser Thema, wo es ja auch darum geht, den Osten mit einem gewissen Selbstbewusstsein zu zeigen, sehr passend fand. Und Lindemann als jemand, der den Deutschen regelmäßig ihre eigenen Abgründe vorspukt, schien mir diese Figur des Erlkönigs, also der Goethe Erlkönig, der Verführer, schien mir sehr passend. Und dann hat er es auch zugesagt und auch für einen symbolischen Euro bei uns mitgemacht, was ich also ja ihm auch anrechne. Und dann kam die Anschuldigung und natürlich war die Frage, wird die ursprüngliche Idee dieser Besetzung jetzt von dieser Debatte übernommen? Und dass das passiert ist, hat mich jetzt auch nicht total überrascht. Wir haben uns trotzdem dafür entschieden, das Material und ihn im Film zu lassen, weil ich darin schon eher die Aufgabe der Kunst, wenn man seine eigene Arbeit jetzt mal als Kunst bewerten will, sehe. Also, dass man die Schmerzpunkte zeigt, dass man einen künstlerischen Ausdruck dafür findet, den ich glaube, unser Film hat. Und damit auch zur Disposition stellt. Und wenn wir es rausgeschnitten hätten, dann wäre eben genau dieser Diskursraum auch weg. Dann wäre es halt unter den Teppich gekehrt. Und noch dazu, wo wir einen Film über Geschichte machen, dann seine eigene Geschichte zu klittern, das wäre uns falsch erschienen.
Und dann ist ja auch irgendwas, also ich habe ihn ja wie gesagt beim Achtung Berlin gesehen und da ist dann irgendwie sowas passiert, was auch mittlerweile schon fast ein bisschen unschön klischeehaft ist, weil ich sag mal so, wenn rechte Gruppen gegen euren Film protestieren würden, das würde man nachvollziehen können.
Das hätte ich mir eigentlich gewünscht, ja.
Die haben sich bislang noch nicht dazu geäußert, weil sie wahrscheinlich auch noch gar nicht so wahnsinnig auf dem Schirm haben. Aber dann kamen halt die Linken und dann haben sie sich gegen die Vorführung da ausgesprochen und gesagt, dass das Festival den eigentlich gar nicht zeigen soll und wenn ja, dann nur unter irgendwie ihren Bedingungen. Das Festival hat sich auch nicht so toll verhalten dann in dem Moment. Und Hanna gestern hat mir erzählt, ihr ging es in der Zeit richtig schlecht, weil das war was, dass sie jetzt als linke Aktivistin sozusagen dann von linken Aktivisten angefeindet wird, das hat sie schon ein bisschen mitgenommen und fand sie auch sehr doof.
Ja, also ob das jetzt linke Aktivisten sind, sei mal dahingestellt. Also sie bezeichnen sich selber als Feministin. Nun ist die Linke darin natürlich auch gut, sich gegenseitig zu spalten und über solche Dinge zu verstreiten. Ich kann sagen, dass mich das, also ich fand das auch keine tolle Situation und gerade für Hanna, jemand, der so mit seinem eigenen Gesicht für so einen Film steht, dann in so einer Weise da angegriffen zu werden, das ist bestimmt hart. Das fand ich auch nicht schön. Es hat mich aber nicht überrascht, dass es diese Diskussion gibt. Und ich finde es auch, wenn ich sage, ich lasse es im Film, um die Diskussion offen zu halten, dann muss ich mich der auch stellen. Also das finde ich vollkommen in Ordnung. Für mich ist es insofern ein Akt des Feminismus, diese Bilder in dem Film zu lassen und diesen Kampf auch zu führen, auch untereinander. Ich finde ein bisschen schade, dass der Film ja aber eigentlich einen anderen Punkt macht oder ganz andere Anlässe zur Provokation bietet, die Politik eben wirklich aus einer linken Perspektive und Geschichte von unten betrachten. Und eigentlich wäre es mir interessanter, darüber zu diskutieren.
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Und dann eine andere Sache, bleiben wir beim Einholen. Dann gab es diesen Hype nach Ophüls und dann kam ein anderer Film, der auch auf diese Gleichzeitigkeit von 100 Jahren geht, In die Sonne schauen von Mascha Schelinski, der dann auch in Cannes noch eine Nummer größer gestartet ist, sage ich mal. Wie war das so zu sehen, zu sagen, ich muss jetzt noch ein halbes Jahr warten, bis ich da endlich im Kino auch mit sozusagen meinen Film allen präsentieren kann und der übernimmt jetzt gerade so ein bisschen dieses Thema zumindest? Oder war das dann eher gut, weil man gesagt hat, okay, dann haben wir alle zusammen in diesem Jahr jetzt dieses große Thema, vielleicht fließt das auch alles ineinander?
Also tatsächlich kann ich dazu gar nicht so wahnsinnig viel sagen, nur dass, also ne, wie gesagt, wir arbeiten seit 10 Jahren an diesem Film. Also ich glaube, meine Arbeit und die von Mascha Schelinski sind komplett unabhängig voneinander und rein zufällig jetzt gleichzeitig entstanden. Ich habe den nicht gesehen, habe noch nicht in die Sonne geschaut, mache ich bestimmt noch. Mein Eindruck ist, dass die, selbst wenn sich der Plot ein bisschen ähnlich liest, doch sehr andere Baustellen haben. Also auch an dem, sagen wir mal, worin sie die Moorleichen der Geschichte sehen, sind die Filme, glaube ich, sehr unterschiedlich. Und deswegen, klar, ne? Also Sonne schauen spielt jetzt in einer ganz anderen Liga, auch was die Aufmerksamkeit angeht. Aber irgendwie mache ich mir jetzt nicht allzu viele Sorgen. Ich habe meinen Film gemacht und den ich machen wollte und bin damit eigentlich im Reinen.
Und Hannah macht jetzt auch gerade wieder einen anderen Moorleichenfilm. Eigentlich ist der mit Sicherheit sehr, sehr anders.
Scheint virulent zu sein.
Ja, aber dieses ganze Idee von der Konservierung von Ereignissen in einem Ort oder an einem Ort, also dass Orte sich das quasi im spirituellen Sinne merken können oder dass sie das noch ausstrahlen. Ist das auch was du eher als stilistisches Mittel nimmst oder ist das auch was, wo du sagst, das ist auch was du fühlst oder glaubst?
Ja, und da gehen vielleicht dann schon die Unterschiede zu In die Sonne schauen los. Also, wie gesagt, ich habe mir nicht gesehen, aber also für mich ist das jetzt wirklich nichts Spirituelles, sondern was eher sehr Faktisches. Der Gedanke, also so richtig ausformuliert habe ich den Gedanken zum ersten Mal bei einer Führung im Konzentrationslager Ravensbrück. Also da ist man vom Bahnhof zum Lager begleitet worden und immer so an den Orten stehen geblieben, wo was Bestimmtes passiert ist. Also hier mussten die Häftlinge immer durch und da saßen die Leute im Café und haben es gesehen oder solche Orte. Und irgendwann meinte die Mitarbeiterin so trocken, ja, hier ist eigentlich in jedem Zentimeter Erde steckt hier Blut, wie eigentlich überall in Deutschland. Und also deswegen meine ich, es ist nicht allzu spirituell, es ist sehr konkret und das ist mir im Kopf geblieben. Und das Schlimme ist ja aber, dass man da noch nicht mal an eine KZ-Gedenkstätte gehen muss, um das zu erleben, sondern man kann in jedem noch so kleinen, unscheinbaren Ort, wenn man also buchstäblich oder filmisch-metaphorisch den Spaten ansetzt und ein bisschen gräbt, kann man auf diese Spuren des Vergangenen stoßen. Die sind vielleicht nicht immer in der Dimension grausam. Manche sind vielleicht sogar auch schön oder kurios. Aber die Vergangenheit ist eben da. Sie ist unter uns, sie ist um uns. Und sie macht die aus, die wir heute sind, auch gesellschaftlich.
Und um mal zum Buchstäblichen zu kommen, Wie sah es denn bei dir aus? Waren die ersten 3 Jahre, hast du die in staubigen Bibliotheken verbracht bei dir im Dorf? Oder wie ging das los mit diesen ganzen historischen Sachen, die dann da reingeflossen sind?
Also die Geschichten, ja, das muss man vielleicht dazu sagen, ne? Es gibt die, das ist ein Spielfilm, es gibt die fiktionale Rahmenhandlung um Tine, die in ihr Heimatdorf zurückkehrt. Aber die 3 Exkurse in die Vergangenheit, die beziehen sich auf reale Ereignisse aus dem Dorf. Wir haben es schon gesagt, Bad Klein, die Schießerei von 93, RAF GSG 9. Dann gibt es diese Frontpost von den 3 Bauernsöhnen. Die ist auch echt, also die gab es bei uns im Dorf. Und auch die Geschichte um die Abwicklung der LPG und den einen LPGler, der sozusagen sofort umstellt auf Marktwirtschaft und den anderen, der sich ein bisschen verweigert und eigentlich mit dem Sozialismus weitermachen will. Die Geschichte gab es auch. Und insofern waren das gar nicht so angestaubte Geschichten, sondern die hat man sich so erzählt. Die lagen wirklich auf der Straße, die waren in aller Munde. Und die haben mich umgeben, als ich aufgewachsen bin. Und ich habe die aufgegriffen und natürlich für die Handlung angespitzt, verfremdet. Aber die waren mir jetzt gar nicht so fern.
Ja, aber deswegen, ich kenne viele so Storyboards von Filmen, war schon oft am Set und so. Aber bei dir stelle ich mir das jetzt echt vor, wie in so einem Serienkiller-Jagdraum da mit den ganzen. Also alleine schon, wenn Tine in Bad Klein ankommt, dass wenn sie da auch nur über das erste Mal über die Bahnsteigbrücke oben rüber geht und dann rausguckt aus dem Fenster, dann sieht sie ja sofort die Dokumentaraufnahmen von 93.
Schön, dass dir das und, nicht entgangen ist.
Ich meine, dann war so meine Vorstellung, okay, man dreht das halt irgendwie und findet das dann später. Und Hanna meinte aber gestern schon, nee, da stand schon alles so im Buch. Oder zumindest vieles stimmt, davon. Ich glaube, das Einzige, ja, was sie gesagt hat, ist, dass das Reinfließen der Vergangenheit ein bisschen früher einsetzt, als das ursprünglich geplant war oder so ein bisschen nach vorne gerückt ist. Das war so ihr Eindruck.
Genau.
Aber ansonsten stand das da schon alles. Und das ist sowas, wo ich mir sage, gerade beim ersten Film haben dich da nicht Leute 10 Jahre lang versucht, irgendwie ein bisschen zurückzupfeifen.
Ja, haben sie. Also ich hatte ganz tolle Partner, muss man einfach sagen. Also meine Produktionsfirma Amerika Film, die waren von Anfang an dabei und die waren großartig. Die haben mich machen lassen, ohne mich aber jemals allein zu lassen. Also das war so eine ganz tolle Balance. Und die Redaktionen, die wir letzten Endes gefunden haben, also Claudia Trinier bei Arte, ZDF war mit dabei, WDR, SR, die waren auch toll und da hatte ich ein sehr unterstützendes Gefühl. Aber wir kennen das natürlich alle beim Film. Jeder, der irgendwie 10 Euro zum Catering dazu gibt, hat das Gefühl, er müsste jetzt auch noch mal was zum Drehbuch sagen. Und wir wissen auch, deutsches Kino ist geil, aber geht nicht ohne deutsches Fernsehen. Also du musst eine Fernsehredaktion im Boot haben, um einen Kinofilm zu machen. Und das bedeutet im Zweifelsfall, dass ein Fernsehgeschmack auch Einfluss nimmt darauf, wie hier Kino gemacht wird. Und da muss man, also hatte ich das Gefühl, da muss man sich ein bisschen vorsehen. Und das war ja teilweise überhaupt nicht einfach, Fernsehredaktionen für dieses Projekt, vor allem in seiner formalen Experimentierfreude, zu gewinnen.
Ja. Und Fernsehredaktionen mögen keine Filme, die 133 Minuten lang sind, oder?
Ich weiß nicht, ob das in Zeiten der Mediathek vielleicht ein bisschen anders ist. Kinos mögen es aber auch nicht so wahnsinnig, wie ich jetzt feststelle.
Also das ist immer, das war, also ich gehe ja auch auf diese Filmbetreiber, Kinobetreiber-Messen, wo dann die Verleiher ihr den Kinobetreibern vorstellen. Und das ist immer super, wenn man dann abends so zu so einer Party im Bus fährt mit Kinobetreibern, die sich dann, wie die über Filme reden. Das ist unglaublich. Das ist wirklich.
Da hast also du echt in den Maschinenraum
geguckt. Pure Ware. Mhm. Also so. Mhm. Und dann wird auch geschimpft, wenn die dann weniger Zuschauer haben, als man gedacht hat und so, da werden die Filme richtig verdammt und so. Das ist das eine. Aber auch, als dann der neue Bully-Film angekündigt wurde in diesem Jahr, auf den sich Kinobetreiber natürlich alle mega gefreut haben, war der größte Applaus, als der Verleihchef gesagt hat, übrigens, der ist nur 87 Minuten lang. Mhm. Also ja, das ist bei Kinobetreibern auch so.
Ja, ja.
Aber manchmal muss einfach auch sein, 133 Minuten.
Ja, ich habe den Eindruck, dass als Macher so eine Mischung aus Naivität und Idiotie muss ich mir erhalten. Weil wenn ich diese ganzen Dinge in meinem Kopf habe beim Machen, dann mache ich eben vielleicht irgendwann den nächsten Bully-Film und nicht mehr den nächsten Labs. Da muss man sich ein bisschen von fernhalten vielleicht.
Und ich habe gestern von Hanna erfahren, dass ihr vorher so einen Teaser gedreht habt, als es noch gar nicht stand mit der Finanzierung.
Ja.
Wo ich mir jetzt gedacht hätte, beim deutschen Fördersystem, da haben die doch in den Anträgen gar kein Feld, wo du das eintragen kannst, den Teaser. Wie geht man denn daran, wenn man das mal ein bisschen kreativer pitchen will? Also sind die dann da schon offen für gewesen? Hat dir das dann auch wirklich geholfen oder war das mehr so für dich, um sicherer zu sein, wie der Film dann aussehen soll? Oder?
Du hast völlig recht, es war in gewisser Weise beides. Wir haben an diesem Teaser-Dreh auch einen Testdreh damit verbunden, weil die Frage war nämlich, du hast das schon angesprochen, der Film mischt die verschiedenen Materialien. Also wir haben HD für die Gegenwart, wir haben 16 mm Farbe, wir haben 16 mm Schwarz-Weiß und wir haben VHS. Und noch natürlich Grafiken und dies, das, aber so. Und die Frage war, muss man das mit den originalen Kameras drehen oder kann man es einfach auch digital drehen und Effekte drauf machen? Und Überraschung, Überraschung ist natürlich nicht dasselbe, es einfach digital zu drehen und einen Effekt drauf zu machen. Allein schon in der Art, wie du es herstellst, aber natürlich auch, da sind wir wieder bei meinem Schutzpatron Walter Benjamin, eine Frage der Aura. Was bringt das Material wirklich in einen Film mit? Und wenn wir einen Film über den Trümmerhaufen der Geschichte machen wollen, dann war uns ziemlich schnell klar, müssen wir diese Trümmer auch im Medium, im ja, visuellen Medium bedienen. Das war also eine Erkenntnis aus diesem Dreh, aber es ging schon wirklich darum, das mal sinnlich erlebbar zu machen, was wir da vorhaben. Und das, glaube ich, hat schon geholfen, weil der Film sonst vielleicht ein bisschen konzeptuell klingt oder das, worüber wir jetzt auch gesprochen haben, wie erklärt man das eigentlich jemandem? Da helfen einfach ein paar Bilder. Und der große Gewinn von diesem Teaser-Dreh ohne Geld war ja, dass ich darüber vollkommen zufällig Hannah kennengelernt habe. Es war ja alles überhaupt nicht geplant.
In deiner Stammkneipe, ihren Freund.
Ihren Freund in der Stammkneipe, der hat sich dann so breitschlagen lassen, in meinem Teaser mitzuspielen. Und dann fragte ich ihn, Jan, kennst du vielleicht auch noch eine Frau, die auch mitspielen will? Ja, ich frage meine Freundin. Und dann lernte ich also sein.
Also es klang bei Hannah gestern alles viel begeisterter, nicht so widerwillig.
Naja, weil ich habe ihm ganz schön was aus den Rippen geleiert dafür, dass wir uns einen Abend aus der Kneipe kannten. Musste er jetzt schon Wochenende bei uns helfen, dann musste er auch noch seine Freundin überreden. Der arme Tilly Wonka, es tut mir bis heute leid. Aber das war natürlich wunderbar. Das Wochenende war auch herrlich. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer mich erwartet. Und dann stand also Hannah am Bahnhof Bad Klein. Und das Erste, was sie machen musste, war, erstmal musste Till in einer SS-Uniform über einen zugefrorenen See rudern. Und dann musste Hannah einen Kaninchen streicheln, das dann geschlachtet wurde und dann das tote Kaninchen in die Kamera halten. An einem sehr kalten Novembertag. Und ich dachte so im Nachhinein, naja, ist ja erstaunlich, die hat das ja echt gut gemacht. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht auf den ersten Versuch. Gleich so eine richtige Tine, naja. Dann habe ich 2 Jahre irgendwie gedacht, ich muss jetzt casten und da irgendwen ganz Berühmtes besetzen. Und dann habe ich gemerkt, nee, Hannah muss das einfach spielen. Und das war das Schöne an diesem Teaser-Dreh.
Ja, ich habe das gestern diesen ersten Tag auch nochmal komplett aus ihrer Perspektive gehört. Könnt ihr denn bei uns nachlesen, wie sie da stand, irgendwelche fremden Menschen sie abgeholt haben, ihren Freund in der SS-Uniform gesteckt haben. Dann waren die irgendwie auf so einem zugefrorenen See. Keiner wusste, was das alles soll. Dann wurde Kaninchen geschlachtet. Und dann meinte sie aber, ja, dann habt ihr abends Eierlikör getrunken. Und da wurde dann so langsam klar, was das Ganze eigentlich war.
Eierlikör ist sowieso immer der Schlüssel zu vielen in diesem Film und bei den Dreharbeiten.
Aber da sind wir dann auch bei deiner Touristenführerrolle.
Ja, bitte.
Weil Hannah zum Beispiel hatte ja echt so ein bisschen Sorgen, als sie dann dahin gefahren ist, weil sie in Schwerin schon nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht hat und sich dann überlegt hat, so als jemand, der nur in linken Städten gewohnt hat, der dann in Schwerin schon mal erlebt hat, wie es ist, wenn die Linken nicht in der Überzahl sind und sozusagen das schon doof war, hat er dann schon so ein bisschen gedacht, so jetzt dann nach Mecklenburg aufs Dorf und irgendjemand muss die AfD ja auch wählen. Wie war denn das für dich, wenn du dann nicht nur Regisseurin bist, sondern die Leute quasi alle auch zu dir im weitesten Sinne nach Hause einlädst, die dann da kommen, um mit dir diesen Film zu machen? Bist du dann, da fühlt man sich ja schon auf eine andere Weise verantwortlich, als wenn man jetzt irgendwo ans Set kommt, oder nicht?
Ja, aber da hatte ich jetzt wirklich keine Bedenken. Also mir ist natürlich klar, also in meinem Wahlbezirk, also wir in 40% AfD, das sogenannte Nazidorf Jamel ist ja von uns auch gar nicht weit weg, wo also auch richtig rechte Strukturen aktiv sind. Trotzdem muss man da ein bisschen unterscheiden. Also auch wenn die Menschen politisch einer anderen Meinung sind, sind das ja jetzt keine tickenden Zeitbomben, die da rumlaufen. Also es sind trotzdem Menschen. Und ich lebe ja mit denen auch sonst und setze mich mit ihnen auch auseinander. Die kennen meine Meinung, ich kenne ihre. Und wir können darüber durchaus in der Dorfkneipe streiten, ohne dass man jetzt fürchten muss, hier kriegt gleich jemand aufs Maul. Also ich habe keine Angst vor diesen Menschen. Und so ist es jetzt, glaube ich, auch noch nicht. Trotzdem war das toll, dass der Film dazu geführt hat, dass diese Auseinandersetzung weiterging. Also der Film macht die Auseinandersetzung ja auch selbst inhaltlich, aber auch hinter der Kamera wurde sie geführt. In dem Sinne, dass eben zwei, man würde jetzt sagen Blasen, also das akademische, großstädtische, internationale Filmteam und die vor Ort lebenden vielleicht in bodenständigeren Berufen oder keinen Berufen verankerten Menschen aufeinandertreffen und natürlich beide Seiten Vorurteile haben. Also genau das, was Hannah vielleicht auch als dann Sorge geschildert hat. Und die dachten natürlich auch, okay, jetzt kommen hier diese Kloppis aus Berlin und denken, sie wissen alles besser und fühlen sich so woke. Und also da gab es Vorbehalte. Und dann haben wir aber zusammen an diesem Projekt gearbeitet. Und das ging ja wiederum sehr gut und hat in Teilen auch dazu geführt, dass diese Vorbehalte abgebaut werden können.
Ja, das fand Hannah ja auch am tollsten, also auch für sich selber, dass sie gesagt hat, also sie sagt ihnen immer noch klar, dass sie anderer Meinung ist und auch wo Stopp ist, aber sie hat halt mit allen geredet und es hat dann doch Verständnis gefördert, woraufhin ich dann erstmal meinte, dass es ja auch schon irgendwie cool gewesen wäre, wenn wir davon jetzt auch noch die Doku-Version hätten, aber dann hat sie gespoilert, dass dein nächstes Projekt vielleicht zumindest so ein bisschen in die Richtung geht. Ist das noch aktuell?
Genau, also das, da muss man auch sagen, meine Montageverantwortliche bei dem Film, Emma Gräf, die hat von Anfang an gesagt, ihr müsst noch eine zusätzliche Ebene einziehen, nämlich die Making-of-Dimension des Films, die dann auch noch in Rote Sterne reingeschnitten wird. Da habe ich dann doch irgendwie ein bisschen gekniffen, aber ich glaube, Emma hatte völlig recht. Nun machen wir das nachträglich, weil dieser Austausch, der passiert ist, eben interessant war. Und Gruppen von Menschen aufeinander getroffen sind, die sich sonst eben nicht treffen würden oder sich die Mühe einer Auseinandersetzung nicht machen würden. Und das weiterzuführen in Zeiten, wo eben sonst eher die Schutzwelle schnell hochgezogen werden im Moment, das finde ich schon interessant. Wir haben einen Piloten davon gedreht, freies Bier, freie Meinung. Also wir sitzen in dem Dorfkrug, den man bei uns in Rote Sterne auch sieht und reden mit den Beteiligten, die in Rote Sterne auch zu sehen sind, mitgemacht haben, über aktuelle politische Themen. Das ist so die Idee. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, zusammen mit Carlos Vasquez, dem Kameramann auch von Rote Sterne, dass wir jetzt nicht so einen, weißt du, so ein Karin-Mioska-sches Talk-Format machen wollen, sondern eigentlich sind dahinter viel tiefere Geschichten, die mit Biografien, mit Lebenszusammenhängen zu tun haben. Und eigentlich wäre das fast so eine Frage für eine dokumentarische Langzeitarbeit, aber wir sind dran.
Ja, den Titel habt ihr ja schon mal. Also der Titel ist ja schon mal super.
Du darfst auch mal vorbeikommen.
Ich hätte sonst, also hätte Hannah mich gestern nicht gespoilert, hätte ich natürlich gefragt, weil ich nur den Titel in deiner Biografie gesehen hatte, was das ist. Aber ja, das ist schön. Und wo wir gerade bei Überschneidungen sind, wir hatten dieses Jahr nämlich schon zwei Filme, die da kommen, zu denen ich noch kurz was sagen will. Ja. Hier in deutsches Kino ist doch geil. Ja. Wir haben zum einen gehabt, German Tank Story, dessen Story genau ist, dass ein amerikanisches Filmteam in ein kleines ostdeutsches Dorf kommt und was das dann sozusagen mit der Bevölkerung dort veranstaltet, dann aus der anderen Sicht, aus der Sicht der Bevölkerung, von denen dann ein paar da angestellt werden und irgendjemand vom Filmteam Panzer mitten auf dem Dorfplatz abstellt und dich wieder abholt und keiner weiß, was er jetzt damit machen soll. ist auch ganz lustig. Und so sehr ich in die Sonne schauen auch schätze, die haben das so gemacht, dass sie nicht auf 35 mm drehen konnten, weil sie einfach die Kohle nicht hatten und dann Filter drüber gelegt haben. Also da seid ihr zumindest vorne, wenn ihr die ganzen Originalformate verwendet habt.
Wenn man das machen will, muss man sich eben eventuell ein bisschen was einfallen lassen. Also das ist natürlich erstmal ein bisschen teurer, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich grundlegend teurer ist, vor allem wenn man es dann vielleicht ein bisschen anders entwickelt. Wir haben es in dem Fall immer selber nach Polen gebracht und dort entwickeln lassen. Ja, also das war uns eine Herzensangelegenheit. Dafür haben wir an anderer Stelle vielleicht ein paar Kompromisse gemacht, es wirklich original zu drehen und nicht nur zu behaupten.
Und ihr habt ja dann auch mit vielen aus dem, wie hast du schon erzählt, aus dem Dorf, die haben alle mitgespielt. Ja. Wie ist das zustande gekommen? Hattet ihr einfach ein offenes Casting und oder einfach die Leute, die du eh schon kanntest, gefragt? Oder wie lief das
ab? Teils. Also teils habe ich Leute direkt angesprochen. Nicht, weil ich jetzt wusste, dass die geniale Schauspieler sind, sondern weil sie mir als Typen oder mit ihrer Biografie oder dem, was sie an eigener Erfahrung mitbringen, gefallen haben. Und weil klar war, die finde ich jetzt da in keiner Berliner Komparsenkartei oder so. Und dann haben wir aber auch richtig im Dorfkrug ein offenes Casting gemacht und Leute kamen. Und ich habe schnell gemerkt, je näher die dran sind an der Geschichte, die da erzählt wird, je besser passen die rein. Also da waren auch tolle Leute, die kamen aus Schwerin oder Wismar, die hatten vielleicht schon ein bisschen Schauspielerfahrung. Aber ich wollte eigentlich die wirklich aus den Dörfern sind, die vielleicht selber mal in der LPG gearbeitet haben, die jetzt gar nichts irgendwie mit so einem Kulturbürgertum oder sowas am Hut haben. Und das hat sich für mein Gefühl auch bewährt. Dadurch ist so eine Dynamik entstanden, die der Geschichte sehr zuträglich ist, ja.
Ja, hat Hanna auch erzählt, dass das für sie als Schauspielerin, also es gibt diese Szene mit dem LPG-Brief, die sie da liest.
Ja.
Oder so. Und wenn sie dann irgendwie so Leute vor sich hat, für die das dann so die halbe eigene Biografie ist, dann hat das auch nochmal eine ganz andere Wirkung, wenn man das selber spielt. Und die Leute spüren das natürlich ganz anders.
Genau, genau.
Und die sind dann auch alles Premiere gekommen. Wusstest du das oder war das für dich auch eine Überraschung?
Das wusste ich und da habe ich auch Wert drauf gelegt. Also das fand ich einfach. Und da muss man auch sagen, dass Amerika-Film auch Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, um es irgendwie möglich zu machen, möglichst viele eben auch aus Bad Klein noch nach Saarbrücken zu locken. Weil wir ja diesen Begriff der Film-LPG im Laufe unserer Dreharbeiten für uns ins Feld geführt haben. Also man muss ja sagen, wir haben ja lange gedreht, weil der Film ja auch in 4 Jahreszeiten spielt. Wir hatten verschiedene Blöcke und sind immer wieder zurückgekommen ins Dorf. Und wir haben uns eigentlich ein Jahr lang da mehr oder weniger aufgehalten. Und
ja, natürlich, weil sonst wäre es auch nicht schwierig genug gewesen bei dir.
Und dadurch sind diese Verbindungen entstanden. Und wir haben uns wirklich als eine Gemeinschaft geführt, die zusammen diesen Film möglich macht. Und so war es auch, ohne dass die Leute aus dem Dorf uns so unterstützt hätten, sei das mit ihre Häuser geöffnet haben, ihre Äcker uns zur Verfügung gestellt haben, ihre Traktoren vorgefahren. Wenn das alles nicht gewesen wäre, hätten wir den Film mit unserem Budget eben auch nicht machen können. Und deswegen, finde ich, gehört es dann schon auch dazu, dass man dann auch in diesen Scheinwerfermomenten sagt, so pass mal auf, wir waren aber hier alle zusammen beteiligt und dann waren wirklich so viele vor Ort, dass wir die Fotowand in Saarbrücken so ein bisschen überstrapaziert haben oder gesprengt, weil wir da eben als Film-LPG aufgetaucht sind.
Gab es dann überhaupt noch Kaufkarten oder habt ihr den ganzen Saal voll
gemacht? Ja, also die waren auf jeden Fall schnell weg.
Das weiß ich ja, Max Ophüls hat ja keinen Publikumspreis, aber ich weiß das von dem Hamburger Regisseur Daniel Stamm. Der hat in Amerika seinen Studienfilm gedreht, so einen relativ günstigen Horrorfilm. Und der lief dann in Toronto und da haben er und seine Kumpels das komplette, alle Karten gekauft, die es gab. Und dann hat er den Publikumspreis in Toronto gewonnen, weil nur seine Freunde abgestimmt haben. Und das hat ihn dann sozusagen Meetings mit allen Produzenten in Hollywood gebracht, weil er überall sagen konnte, er hat diesen wichtigen Preis gewonnen. Und so hat seine Karriere angefangen.
Eine schlaue Methode. Das ist uns in Schwerin leider nicht gelungen, obwohl wir da beim Festival gelaufen sind. Und das war toll, weil da auch wieder jetzt nicht nur die Leute, die direkt mitgemacht haben, sondern deren Freunde, Bekannte ins Kino gekommen sind. Und zwar Leute, die sonst, glaube ich, nicht regelmäßig ins Kino gehen, gar nicht zu einem Kunstfilmfestival. Und die kamen eben plötzlich aus den Dörfern und wollten diesen Film sehen. Und das Festival musste 2 Sondervorführungen für uns machen. Und das hat mich total gefreut. Nicht, weil ich jetzt Rote Sterne oder mich so loben will, sondern wenn diese Hemmschwelle überwunden wird, dass ein Film, wir haben schon darüber gesprochen, der vielleicht auch eine etwas offenere Form hat, zugänglich wird für Leute, die nicht so wie du und ich jetzt da im Metier stecken. Das finde ich total schön und wichtig. Und das wäre was, wo ich irgendwie hoffe, dass Rote Sterne da vielleicht auch weiterhin jetzt in seinem Prozess und beim Kinostart zu beitragen kann, diesen latenten Klassismus, der eigentlich in unserer Art steckt, Kunst zu sehen, ja, vielleicht einfach ein Stück weit zu überkommen. Ja,
super. Ich habe Freitagabend ein Stück im Maxim Gorki Theater gesehen, das dann auch mit dem Gag aufhörte, bevor der Vorhang fiel. Wisst ihr eigentlich, warum wir uns hier so schön über Arme lustig machen können, weil die sich die Karten sowieso nicht leisten können? Ja. Also natürlich kriegt man es immer nicht ganz weg, wenn man sowas macht, aber das es ist ja immer schön, wenn man anfängt. Und eine Sache, die auf jeden Fall bleibt, zumindest in meinem Kopf, ist das Thema von Lukas Lauermann. Das kriegt man ja gar nicht mehr raus. Und mir ist es jetzt passiert, ihr habt ihn ja im April gesehen und jetzt habe ich ihn letzte Woche nochmal auf dem Laptop geguckt, was natürlich nicht so schön ist, aber ging nicht anders, um mich auf dieses Gespräch vorzubereiten, weil nach einem halben Jahr ist er dann noch ein bisschen was weg. Und als er nach 5 Minuten, wenn sie ankommt, über den Feldern dieses Musikthema läuft, war ich mir 100%ig sicher, dass das klassische Musik ist und dass das ein Stück ist, das ich in meinem Leben, es gibt ja diese klassischen Musikstücke, die jeder kennt, aber keiner weiß, was es ist, aber die man immer so im Kopf hat. Und dann bin ich vorgesprungen zum Abspann, also wo die Musik aufgezählt wird und habe jedes Stück davon auf YouTube gesucht und mir da ganze Konzerte angehört, um diese Stelle zu finden, bis ich irgendwann einen deiner Produzenten oder Jendrik, zumindest Amerika-Film, angeschrieben habe, was zum Teufel das ist. Und dann meinte der, nee, das ist für den Film geschrieben. Das ist ja unglaublich, so ein Thema.
Das ist wirklich ein großes Glück. Also wir haben Lukas, einer der wenigen, mit dem ich vorher nichts zu tun hatte oder nicht auch schon mal gearbeitet habe, sondern wir haben ihn einfach, weil wir seine Musik so toll fanden und auch passend, obwohl er Österreicher ist und wir also da im Norden zugange sind, so passend für diesen Film, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, der ist auch ein Chaos und der ist auch eine Zumutung im Material, der ist auch oft eine Provokation, der ist auch politisch, aber es geht schon auch um ein Gefühl, also um die Frage, was könnte Heimat trotz all der Kontaminierung noch sein? Wie kann man eine Landschaft eigentlich noch zeigen? Was bedeutet es, in der Geschichte zu stehen? Und das sind erstmal Dinge, die man eher erspürt, als dass man sie erdenkt. Also das heißt, der Film hat schon auch eine emotionale, vielleicht sogar eine romantische Dimension und darf sie auch haben. Und dafür schien mir die Musik von Lukas einfach sehr passend. Und er hat aber auch die Selbstironie, dann aus seinen Wahnsinns-Melodien dann doch wieder die Gameboy-Version zu machen, die dann plötzlich im Kinderzimmer läuft. Also
ja, das hätte ich jetzt auch schon gefragt, ne? Dann schickt ihr dir dieses Jahrhundertthema und du sagst zurück, und jetzt hätte ich das gerne mal noch so, aber Super Mario.
So war es, und Lukas hat gesagt, klar.
Dann ist ja gut. Und apropos Musik, als ob dann nicht alles schon genug wäre, endet ihr ja noch auch mit einer großen Musical-Szene.
Ja.
Habt ihr das chronologisch gedreht oder zumindest den Teil, dass das auch der große Abschied eurer Dreharbeiten war, oder war das einfach mit einem dritten Tag wie jeder andere?
Es war nicht der große Abschied, obwohl es sich ein bisschen so anfühlte. Es war ein bisschen absurd, weil es war ja, das sieht man gar nicht so in den Bildern, irgendwie 35 Grad heiß. Wir hatten dummerweise irgendwie 2 Wochen vorher dieses Hauptmotivfeld abbrennen lassen, weil wir eigentlich Feuerwerk haben wollten, auch noch bei der Tanzszene, und einen Pyrotest gemacht haben, und dann stand plötzlich das Feld in Flammen. Man sieht es jetzt auch noch an den Aufnahmen, also die eine Hälfte vom Acker ist braun und die andere ist noch gelb, das waren wir. Und es war trotz dieser etwas widrigen Umstände ein unfassbar toller Drehtag, den ich auch nie vergessen werde. Ich habe mit Megafon Regie geführt. Ich habe es vorher auch nie gemacht. Und es entstand aber eine Energie, auch wegen Chris Jäger, unserem Choreografen, der die Laien, die nie was mit Tanz gemacht haben, da über den Acker gejagt hat, aber motiviert hat in einer Weise, und alle haben sich immer nochmal angestellt. Und es war eine ganz tolle Energie und ein herrlicher Drehtag, aber es war ja noch mitten im Sommer und dann kam ja noch der ganze Winterblock.
Also war schon so eine gewisse Flashmob-Euphorie und nicht einfach nur technische Arbeit.
Nee, da war wirklich auch eine Atmosphäre auch entstanden. Ja.
So, und jetzt hast du alles in diesen Film reingepackt. Wie macht man da jetzt weiter?
Also tatsächlich mit einem Musical. Also du hast es ja schon erwähnt. Ich glaube, dass Rote Sterne so ein paar Anleihen von Musical oder vielleicht Nummernrevue hat. Es wird gesungen und getanzt. Man wechselt durch die Stile und Genres. Da steckt viel von meiner eigenen Geschichte, von meinem Aufwachsen drin. Also vielleicht muss ich das auch nochmal sagen, dieser Hof, den man da sieht im Film, der durch die Zeit reist, da bin ich auch aufgewachsen. Und trotzdem glaube ich, hoffe ich, ich habe jetzt auch einen Roman veröffentlicht dieses Jahr, weil es ja sehr lange dauert, Filme zu machen.
Muss man ja irgendwie Zeit rumfinden.
Völlig die Zeit. Adlergestell, der ist gerade bei Tropen erschienen, der auch angelehnt ist an meine Kindheit in Berlin. Wir sind ja immer gependelt zwischen Berlin und Mecklenburg. Das heißt, man könnte sagen, jetzt habe ich vielleicht so die Kindheitsgeschichten, das Aufwachsen ist jetzt abgehakt, aber die Biografie ging ja zum Glück ein bisschen weiter, und ich habe das Gefühl, da sind noch Anhaltspunkte. Der nächste Film wird das DDR-Kolonisierungsmusical.
Nochmal Gleichzeitigkeit dann, wenn du das jetzt mit der Auflösung von 100, also dieses Jahr überall lösen sich die 100 Jahre gleichzeitig auf, wo wir gerade wieder für Musical reden. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber in der zentralen Mittelszene des Films, der dieses Jahr wahrscheinlich neben One Battle After Another die meisten Oscars gewinnen wird, ist Sinners. Blood and Sinners. Und da gibt es in der Mitte eine Szene, wo der Film spielt in den 1930ern, in einem Jazzcafé sind, und dann mitten in dieser Szene lösen sich die nächsten 100 Jahre dieses Ortes in dieser Szene auf. Man springt einfach durch, obwohl danach geht's wieder dahin zurück. Aber auf einmal sieht man die nächsten 100 Jahre in so einer kreisenden Bewegung.
Toll.
Und die gesamte Geschichte des Jazzes des 20. Jahrhunderts ist in einer einzigen wirbelnden Szene.
Das ist ja toll.
Mit diesen ganzen Jazz-Tänzern und Vampiren. Deswegen, also da kommt gerade viel zusammen.
Aber da kommen wir zusammen. Und wenn wir jetzt schon bei 100 Jahren sind, erwähne ich vielleicht auch nochmal, dass ja gerade in der letzten Woche Konrad Wolf 100 Jahre alt geworden wäre. Ein großer deutscher Regisseur des letzten Jahrhunderts. Die Filmschule, an der ich gelernt habe, ist nach ihm benannt. Er war in der DDR aktiv. Ich finde es interessant, dieses Erbe des deutschen Kinos auch mit zu bespielen und nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und für mich ist Konrad Wolf auch, da sehe ich eine Parallele auch zu Rote Sterne, deswegen interessant, weil er sich ganz viel mit der Frage beschäftigt hat, wie gehen wir als Gesellschaft mit unserer deutschen Geschichte um und wie geht die Kunst mit Geschichte um. Und er, also Leute wie er hat seinen 100. Geburtstag jetzt nicht miterlebt, die Zeugen dieses 20. Jahrhunderts, die Zeugen des Holocaust verschwinden. Und da habe ich das Gefühl, dass uns jetzt als dem Kino eine noch größere Aufgabe zukommt, als Konrad Wolf die vielleicht schon gesehen hat, sich mit den letzten 100 Jahren, mit den Gespenstern unserer Vergangenheit zu beschäftigen und diese Geisterbeschwörung zu vollziehen. Und deswegen sehe ich Rote Sterne dieser Tradition auch ein bisschen verpflichtet. Und Tine versucht das ja eigentlich auch im Laufe des Films.
Jetzt hast du meine nächste Frage schon halb beantwortet, aber vielleicht hast du noch was Aktuelles. Weil in dieser Reihe glauben wir immer dran, dass sich sozusagen Kinoerfolge gegenseitig befeuern. Haben wir ja nicht nur bei Barbie und Oppenheimer gesehen. Deswegen, wenn die Leute 2 bis 5 Mal Rote Sterne beim Film im Kino gesehen haben, was sollten sie sich dann an deutschen Filmen aktuell noch angucken?
Deutsche Filme. Ach du meine Güte.
Ja, da sind wir jetzt leider, aber deutsches Kino ist doch geil. Da können wir jetzt nicht noch wieder die Amis empfehlen, die wir sonst die ganze Zeit empfehlen.
Naja, da möchte ich ja lieber, statt von der Vergangenheit zu reden, auf die Zukunft verweisen, weil ich eine Vorabversion von dem neuen Film von Leonie Krippendorf sehen durfte. Also der ist noch nicht ganz fertig, aber ich gehörte zum Testpublikum. Und das hat mich total beschäftigt, weil sie vielleicht ein ähnliches Thema angeht, was Rote Sterne befragt, nämlich nach den Utopien. Aber sie das ganz anders und viel konkreter ausbuchstabiert. Wie könnte dann in unserer Zeit eine Utopie eigentlich aussehen? Und was können wir eigentlich tun, um der Alternativlosigkeit unseres Lebens, Großstadtlebens hier in Deutschland zu entfliehen? Und sie da einen sehr mutigen Film dazu gemacht hat und Entwurf. Und jetzt heißt, den kann man sich jetzt noch nicht angucken, aber man muss auch keine 100 Jahre warten, sondern ich vermute, der kommt bestimmt im nächsten Jahr in die deutschen Kinos.
Weißt du denn den Titel, damit die Leute das dann noch?
Die Frage ist, ob Leonie den Titel schon weiß. Ich glaube, der ist noch under construction. Also,
hebt euch dazu auf. Und jetzt sind wir eigentlich auch fertig. Jetzt wollte ich eigentlich noch, kennst du das, wenn manchmal so zufällig so Pointen passieren? Und dann versucht man die zu wiederherzustellen und das ist natürlich total doof und klappt nicht. Und deswegen, ich habe mir nämlich gestern, als Hannah hier war, hat die jetzt als Abschluss des Gespräches festgestellt, dass sie als Kaffeetasse alter weißer Mann, also der Film, der letztes Jahr lief, von der hatten wir Werbegeschenke. Und dann hat sie als Abschluss gesagt, oh, das passt jetzt aber super. Und dann habe ich mir extra gemerkt, wo die Tasse steht, damit ich dann vorhin, wenn du Kaffee genommen hättest, hätte ich dir die auch gegeben und hätte dich jetzt drauf angesprochen. Und jetzt trinkst du Wasser.
Wie konnte das passieren? Aber dafür habe ich hier nee, das wäre jetzt Werbung. Ich habe hier eine Schokosüßigkeit mir genommen, die mich die ganze Zeit an Z erinnert, weil da ja natürlich immer diese Tabletts rumgehen mit den Naschereien, damit man auch die letzte Stunde Drehzeit noch durchhält. Und insofern hat mich das, schließt sich ja auch ein Kreis, weißt du, von meinen Dreharbeiten bis zu diesem Gespräch, was ich jetzt mit euch über den fertigen Film führen durfte.
Super. Schön, dass du da warst.
Sehr gern.
Hey, Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.